Herr Nonnenmacher, Sie wollen einen Verband der ignorierten Opfer des Nationalsozialismus gründen oder ins Leben rufen. Welche Opfer haben Sie da im Auge?
Also es geht dabei um diejenigen Opfer des Nationalsozialismus, die praktisch 70 Jahre lang völlig ignoriert wurden. Das sind die von den Nazis sogenannten Berufsverbrecher und die von den Nazis sogenannten Asozialen. Diese beiden Begriffe sind Nazi-Begriffe. Es gibt keine asozialen Menschen. Es gibt keine Berufsverbrecher. Man muss aufpassen, dass man hier in der Rhetorik nicht schon gleich den ersten Fehler macht. Aber leider ist es so, dass diese beiden Gruppen bis heute diskriminiert und nicht beachtet werden als im Konzert der Opfer des Nationalsozialismus. Berufsverbrecher, das ist ein Begriff für Menschen, die die Nazis so definiert haben. Es gibt laut Nazi-Ideologie gibt es Menschen, die in den Genen sozusagen kriminelle Anteile haben und die deswegen Straftaten begehen, Einbrüche begehen, immer wieder begehen und viele andere Straftaten. Und diese Menschen erkennt man daran, dass sie wiederholt solche Straftaten begehen. Und deswegen sagt man, die müssen wir vernichten, die gehören nicht in die nationalsozialistische deutsche Gesellschaft, die ja kriminalitätsfrei gemacht werden soll. Mhm. Und deswegen muss man solche Menschen aussortieren, fangen, vernichten, in die KZs einweisen, ohne konkreten Tatvorwurf, ohne Rechtsbeistand, ohne zeitliche Befristung ihrer Einlieferung ins KZ, ohne jedes justizielle Verfahren. Also klassische Rechtswillkür, klassischer Unrechtsstaat liegt in diesem Konstrukt. Und dasselbe gilt für die sogenannten Asozialen. Die Nazis sahen in Menschen, die unangepassten Lebenswandel zeigten, die obdachlos waren, die bettelten, die in Parks übernachteten, die von irgendwelchen Institutionen und Fürsorgeämtern als arbeitsscheu bezeichnet worden sind. Das waren Asoziale und für die sogenannten Asozialen galt dasselbe wie für die Berufsverbrecher. Sie wurden gefangen in Razzien und in die Konzentrationslager geliefert. Die sogenannten Asozialen bekamen einen schwarzen Winkel. Der Winkel, das ist ein Stoffdreieck auf der linken Brustseite der Häftlingsuniform. Und die sogenannten Berufsverbrecher bekamen einen grünen Winkel, der sie markierte als diese Gruppe. Ja, das in aller Kürze sind die Menschen, an die wir denken wollen. Und für die wir die Nachkommen, die heute noch leben, einige davon jedenfalls einen Verband gründen wollen.
Ja, also wenn das Wort Berufsverbrecher überhaupt auf irgendjemand zutrifft, dann am ehesten auf die Nazi-Funktionäre.
So ist es, ja.
Aber welche Ausmaße hatte denn das? Wie viele Leute und wie kam man in so ein Konzentrationslager mit dieser Stigmatisierung?
Also ein gutes Beispiel ist mein Onkel. Der hat und in schwerer Jugend in Stuttgart mit einer alleinerziehenden Mutter, die zweimal von den Vätern sitzen gelassen worden ist, die keine Alimente bezahlt haben, hat er in einer elenden sozialen Situation gelebt, wo das schon dem 12-, 13-Jährigen selbstverständlich war, dass man klauen musste. Klauen, um für den Lebensunterhalt zu sorgen. Sei es Kohle für die Heizung, sei es was Kleidung, die man von einem Wäscheleiner mitnahm, sei es was zu essen in der Markthalle. Er wurde als junger Mann ein Wanderarbeiter mit, heute würde man sagen, prekären Jobs, oft auch gar keinen Jobs, und kam insofern mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Und als dann die Nazis dran waren, war er ganz schnell ein ganz typischer Berufsverbrecher, in Anführungszeichen. Immer in Anführungszeichen. Das sind Nazi-Begriffe, die darf man so gar nicht benutzen. Und so kamen die ins Visier und wurden gegriffen und in die KZs gebracht. Und sie bestellten dann durchaus in den Anfangsjahren der KZs einen relativ hohen Anteil. Man schätzt, man weiß es nicht genau, die Forschung, das ist auch so ein Thema, ist sehr, sehr dürftig zu diesem Thema. Man schätzt, dass es ungefähr 70.000 Menschen gewesen sein mussten, die mit dem schwarzen und dem grünen Winkel in die KZ kamen. Für 70.000 ist das viel oder wenig? Nun ja, auch wenn es 30.000 wären, wäre es viel zu viel. Und im Übrigen macht man da keine Zahlenkonkurrenz. Natürlich gibt es andere Opfergruppen, die wesentlich höhere Zahlen haben. Natürlich gar nicht erst konkurrierend darüber zu reden, die jüdischen Opfer. Aber es gab auch andere Opfergruppen, die geachtet werden und die ihren Kampf um Anerkennung erfolgreich geführt haben, wie zum Beispiel die Homosexuellen, die ganz anders als die sogenannten asozialen Berufsverbrecher sich assoziiert haben, Verbände gegründet haben und leider auch beschämend spät, aber immerhin anerkannt worden sind als Opfer des Nationalsozialismus. Und das genau ist für die grün- und schwarzwinkligen Häftlinge bis jahrzehntelang nicht passiert. Erst 2020 hat der Bundestag aufgrund einer Initiative, die ich gestartet habe, eines Appells und einer und ausführlicher Diskussionen im kulturpolitischen Ausschuss dann beschlossen, dass Menschen mit dem grünen und dem schwarzen Winkel Opfer des Nationalsozialismus sind. Punkt. Ausschluss. Und sie wurden als solche anerkannt. Und das ist damit sozusagen erstmals festgestellt worden. Natürlich viel zu spät, natürlich so spät, dass kaum ein Lebender dieser Gruppe noch in den Genuss dieser Anerkennung kommen konnte.
Wenn da lange diskutiert werden musste, was wurde dem dann entgegengehalten?
Sie meinen jetzt die 70 Jahre?
Ja, ich meine, Sie haben gesagt, lange im Ausschuss diskutiert. Was waren diese Standpunkte, die sagten, nee, waren Kriminelle oder sowas?
Ja, nein, das war so, nein, das war im kulturpolitischen Ausschuss, waren schon sehr vernünftige Stimmen unterwegs. Es war nur schwer, die Initiatoren damals kamen eher von der Opposition. Es war insbesondere ein grüner Abgeordneter namens Erhard Grundl, der die Sache stark ins Rollen gebracht hat, auch in kulturpolitischen Ausschuss gebracht hat. Aber wir hatten damals eine große Koalition und die SPD war durchaus relativ schnell auch dafür, insbesondere die Abgeordnete Schiedl aus Bayern, die sich sehr dafür eingesetzt hat. Aber in der großen Koalition brauchte man ja die Mehrheit. Und da war vor allem die CDU anfangs sehr, sehr zögerlich und hat sich erst nach und nach dann allmählich bewegt, auch durch personelle Veränderungen. Jedenfalls ist es am Ende zu einer Vorlage der Großen Koalition gekommen. Und das Besondere ist, dass die Oppositionsparteien FDP und Grüne eigene Anträge gestellt haben, die zum Teil auch weitergingen und die dann abgelehnt worden sind von der Großen Koalition. Aber als dann der Antrag der Großen Koalition gestellt worden ist, haben diese drei genannten Parteien, also Grüne, Linke und FDP, für den CDU-CSU-SPD-Antrag gestimmt. Das war einerseits sehr, sehr überraschend. Andererseits war es so, haben mir jedenfalls Journalisten gesagt, war das ein Grund dafür, dass eigentlich die gesellschaftliche Diskursnotwendigkeit, die dadurch durch den Beschluss hätte ausgelöst werden können und müssen, eigentlich nicht stattgefunden hat. Mir haben Journalisten gesagt, ja, wir hatten ja gar keine Kontroverse. Und Journalisten berichten gerne über Kontroversen. Dass die AfD sich enthalten hat, das war dann doch bedeutungslos. Also es ist jedenfalls so, dass dieser Beschluss zwar extrem positiv ist, weil er überhaupt gefallen ist. Andererseits aber ist der gesellschaftliche Diskurs, der dadurch hätte ausgelöst werden können und müssen, nicht wirklich eingetreten. Es gibt bis heute, haben Sie schon mal irgendeine 45-Minuten-Sendung zu diesem Thema gesehen oder gehört im Fernsehen?
Nö, eigentlich nicht.
Ja, eben.
Ja, ich wollte dann noch kurz fragen, wie ist es eigentlich mit Ihrem Onkel weitergegangen?
Ja, der kam also nach Flossenbürg ins KZ. Flossenbürg ist ein Steinbruch, ein Granitsteinbruch. Die SS hat da einen Betrieb gehabt. Die haben damit auch Geschäfte gemacht, gute Geschäfte gemacht. Und die Arbeit im Steinbruch war extrem hart. Und er war ein Mensch, der durchaus selbstbewusst und grandios war und ist dann da auch in Konflikt geraten mit diesen autoritären, hierarchischen, unterdrückerischen Verhältnissen und sollte, nachdem er einmal auf dem sogenannten Bock war und 25 mit dem Ochsenziemer auf den nackten Arsch gekriegt hat, ja, das muss man so sagen, das ist KZ-Jargon, ist er zur Vernichtung durch Arbeit in Strafkommando auf den Steinbruch gekommen und wäre eigentlich verreckt. Und hat, auch das ist ist ein Wort, das man im Alltag nicht gebraucht, aber das hier angemessen ist. Und da hat er großes Glück gehabt, denn es kam eines Morgens beim Appell, hieß es, wer kann Korb flechten? Und der hatte dann ein Kommando, wurde innerhalb weniger Tage von Flossenbürg nach Sachsenhausen verlegt. Und in Sachsenhausen gab es ein Geschosskörbe-Flechtkommando. Und das war für ihn quasi lebensrettend, weil dieses Kommando wesentlich einfacher und mit mehr Überlebenschancen versehen war als die Arbeit im Steinbruch. Ja, und er hat also insofern überlebt.
Jetzt noch kurz, es gibt ja Opferverbände, also die bekanntesten sind die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
Ja.
Wären nicht das auch die Anlaufstellen für auch die mit grünem und schwarzem Winkel?
Ja, natürlich. Und das war es ja auch 1945, 46. Natürlich haben die Häftlinge mit dem schwarzen und dem grünen Winkel auch zu ihren politischen Genossen und Mithäftlingen gesagt, hier, Leute, wir waren doch zusammen, wir waren doch gemeinsam Leidende. Wir haben doch nicht unterschieden nach Winkel, wir waren alle Opfer. Und diese Rede ist insbesondere von den politischen Häftlingen damals nicht gehört worden, absichtlich überhört worden. Man muss halt wissen, es ist ja so, dass nach 1945 die politischen Häftlinge keineswegs selbstverständlich in der deutschen Gesellschaft anerkannt waren. Mhm. Die mussten ja selbst um ihre Anerkennung kämpfen. In der deutschen Gesellschaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit war KZ, ja, die werden schon etwas gemacht haben. Die werden schon irgendwie auch kriminelle Sachen gemacht haben. Und diese Verachtung, die den KZ-Häftlingen insgesamt gegenüber vorgeherrscht hat in der deutschen Gesellschaft, war sozusagen das Hindernis auch für viele Politische, die um ihre eigene Anerkennung kämpfen müssten, jetzt auch noch in die Opfergemeinschaft die Grün- und Schwarzwinkligen einzubeziehen. Nein, sie haben sich von ihnen sogar distanziert. Das ist in der frühen Zeit schon sehr, sehr stark gewesen und es ist im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik so gewesen, dass die VVN diese Opfergruppen, also die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, das sind also die politischen in allererster Linie, dass die den Einbezug der Schwarz- und Grünwinkligen nie wirklich vollzogen haben. Eine Kritik, die man auch heute noch an der VVN insofern haben muss, weil es natürlich möglich und sinnvoll wäre, sich heute mal mit der eigenen, vor allem der Frühgeschichte der politisch Verfolgten und ihrer Distanzierung von den Schwarz- und Grünwinklingen unter die Lupe zu nehmen.
Jetzt suchen Sie ja nach Leuten, die oder Angehörigen wahrscheinlich eher von Menschen, die darunter unter diesen Bedingungen im KZ waren. Und wollten da auch eine E-Mail durchgeben?
Ja, unbedingt.
FNO.
Nee, ja. Also FNOMA, FNOMA, da ist mein Name drin, Frank Nonnenmacher. FNOMA@gmx.de. Ich bitte also alle Menschen, die das hören und die in der Familie, in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft jemanden haben, dessen Vorfahren einen schwarzen oder einen grünen Winkel hatten, dass die sich bei mir unter dieser E-Mail-Adresse melden, fnoma@gmx.de, und dann würde ich sie einladen nach Nürnberg im Januar. Dort wollen wir eine Gründungsversammlung machen.